in my homeland, Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 7. April 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Macron, der müde französische Wahlkämpfer. Abschiebung von Kurden aus Baden-Württemberg in die Türkei. Le Pen so nah am Ziel wie nie. Doch zunächst zu den Nachrichten. Schmähpreis, die goldene Abrissbirne geht an Baden-Württemberg. Das Bündnis Klinikrettung hat an den Südweststaat einen Schlechtpreis verliehen. Adressat ist der Grünen-Politiker Gesundheitsminister Manfred Lucha. Bundesweit ist das Musterländle Spitze bei Krankenhausschließungen. In den Pandemiejahren 2020 bis 2021 schlossen 8 Krankenhäuser und weitere 17 und mehr sind von der Schließung bedroht. Die geringste Bettendichte mit 508 Betten auf 100.000 Krankenhauspatienten in Deutschland sind in Baden-Württemberg. Manfred Lucha ist seit 2016 Gesundheitsminister in Baden-Württemberg. Das Tempo der Krankenhausschließungen wurde von ausgehend zwischen 1990 bis 2016 von durchschnittlich knapp unter 2 pro Jahr unter Manfred Lucha auf deutlich über 4 erhöht. Dr. Rainer Neff, Bündnis Klinikrettung. Die Krankenhauskonzentrationspolitik des Landes geht auf Kosten der wohnortnahen Gesundheitsversorgung. Während gigantische fast 2,3 Milliarden Euro für Zentralkliniken eingeplant sind, wird kleineren Krankenhäusern die notwendige Finanzierung versagt. Neben der Versorgung fallen dadurch medizinische Ausbildungsstätten, Arbeitsplätze und funktionierende Infrastrukturen weg.
Am Wochenende steht die erste Runde der Präsidentschaftswahl, Präsidentin oder Präsidentenwahl, wissen wir nicht, an. Wie sieht es denn jetzt kurz vor Schluss aus?
Ja, wir hoffen, dass es keine Präsidentin wird, nicht aus machistischen oder sexistischen Gründen, sondern weil die Präsidentin aller Wahrscheinlichkeit nach Marine Le Pen heißen würde, wenn es eine Frau würde. Noch gilt es als wahrscheinlicher, dass der Amtsinhaber Emmanuel Macron wiedergewählt wird. Jedoch schrumpfte der Abstand zwischen beiden in den Vorwahlumfragen, also bezogen auf die Stichwahl, für die auch bereits Vorwahl Erhebungen getroffen werden, rangierten zuletzt Marine Le Pen und Emmanuel Macron bei ca. 52% für Macron und 48% für Marine Le Pen. Dieser Abstand war noch nie derart gering. Insofern bestehen tatsächlich reale Wahlchancen für Marine Le Pen, was 2017, vor 5 Jahren, in diesem Abstand vor der Wahl so nicht der Fall war. Vor allem damals wurde Marine Le Pen eher bei 40% gehandelt gegen 60% für Macron. Der Abstand war dann sogar am Stichwahltag am 7. Mai 17 noch größer, weil Marine Le Pen eine sehr schlechte Duelldebatte mit Macron am 3. Mai 17 hinlegte. Also 2017 fand die Wahl ungefähr einen Monat später statt, einen halben Monat später statt als in diesem Jahr. Macron gilt als Favorit, also laut den derzeitigen Wahlprognosen, die täuschen können, die auf demoskopischen Erhebungen betreten, aber viele Wähler, Wählerinnen sind noch unsicher und können ihre Entscheidung noch in letzter Minute ändern, zumal mit einer hohen Stimmenthaltung gerechnet wird und zumal eine gewisse Apathie in der Stimmbevölkerung herrscht, weil es fast keinen Wahlkampf gab. Dadurch, dass der Amtsinhaber beschäftigt ist mit der
Herrn Putin anrufen, ja.
Unter anderem, ja, zum Teil stundenlang, was ja Wladimir Putin bislang nicht von seinen Aggressionsplänen abhielt. Aber Macron hat es tatsächlich vor und nach dem Angriffskrieg versucht auf dem Verhandlungswege. Er war auch am 7. und 8. Februar in Moskau und in Kiew. Aber das dient sozusagen als Generalrechtfertigung für Macron dafür, dass er sich der Debatte entzieht. Das alles sorgt, verbunden mit den Zukunftsängsten, die natürlich mit dem Krieg und mit den Preissteigerungen, die jetzt verzeichnet werden, einhergeht, für eine gewisse Apathie in der Wahlbevölkerung. Das öffnet durchaus die Tür für potenzielle Überraschungen, wobei eine hohe Stimmenthaltung wiederum Marine Le Pen manche andere Bewerber, Bewerberinnen auch, etwa den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, benachteiligen könnte, weil die eher in den sozialen Unterklassen gewählt werden. Also Marine Le Pen wird stärker in sozialen Unterklassen als in Anführungszeichen gehobeneren Klassen gewählt, wenngleich die Wahlentscheidung natürlich querbeet durch die Klassen geht, aber es gibt eine Überrepräsentation der sozialen Unterklassen in ihrer Wählerschaft. Das gilt ähnlich für den Linkssozialdemokraten, Linkspatrioten Jean-Luc Mélenchon. Das heißt, eine hohe Stimmenthaltung könnte eventuell die benachteiligen und Macron, der eher über eine besser verdienenden Basis verfügt, begünstigen. Aber auch das bleibt abzuwarten.
Ist das jetzt nur eine Stärke von Le Pen oder eine Schwäche von mehr von Macron? Wie siehst du das, dass die so nah aneinander sind?
Die Stärke der extremen Rechten besteht ja immer auf der Schwäche des Angebots der anderen, historisch. Mhm. Also Macron ist insofern nicht schwach, als er über eine solide Basis in der politischen Mitte, das heißt bei den besser situierten und relativ mit der gesellschaftlichen Situation relativ zufriedenen verfügt. Nur ist diese Basis keine gesellschaftliche Mehrheit, sondern eine relevante Minderheit. Natürlich die Absorption seiner Aktivität, seiner Aufmerksamkeit durch die internationale Krise, die in gewisser Weise verständlich ist, sorgt dafür, dass er nicht in einer aktiven Wahlkampagne präsent ist. Seine Unterstützer, Unterstützerinnen waren zum Teil sogar frustriert. Die wollten mit Prospekten auf die Straße, wollten eine Veranstaltung machen, dann gab es aber keine. Das heißt, Macron betreibt de facto nur eine Wahlkampagne von oben, das heißt aus dem Amt heraus. Und durch die Medienpräsenz, die sehr stark war, die jetzt in den letzten 10 Tagen relativiert wurde, dadurch, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass in den 14 Tagen vor dem Wahlgang eine strikte Äquivalenz in der Medienpräsenzzeit der Kandidaten, Kandidatin, der insgesamt 12 bestehen muss. Das heißt, alle müssen gleich lang zu Wort kommen jedenfalls in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das wird kontrolliert. Insofern hat das jetzt Macrons Medienpräsenz etwas gedämpft in den letzten Tagen. Aber davor war er sehr präsent, aber in seiner Funktion als Amtsinhaber. Das kommt ihm natürlich auch insofern entgegen, als er ja eher ein Programm, das weiter so anbietet, das heißt, nicht angreift im Wahlkampf aus seiner Position als Amtsinhaber heraus. Und weil er ja tatsächlich die gesellschaftlichen, die bestehenden Ungleichheiten eher zementieren als bekämpfen oder beseitigen will. Es gab jetzt aber doch ein Wahlmeeting, eine einzige Großveranstaltung, bei der er auftrat, also 2016/17, als er nicht als Amtsinhaber, sondern als Herausforderer antrat, beziehungsweise auch nicht als Herausforderer, weil der Amtsinhaber trat damals nicht zu seiner Wiederwahl an. François Hollande verzichtete ja im Dezember 2016 auf ein Wiederantritt 2017, aber Macron war einer von mehreren Kandidatinnen um den Posten und kandidierte nicht aus einer Regierungsposition heraus. Er war Minister, trat aber im Herbst 2016 vom Ministerposten zurück, beziehungsweise im Spätsommer 2016. Dieses Mal tritt er aus einer anderen Position an. Er machte jetzt aber eine Wahlkampfveranstaltung am vorigen Wochenende, am Samstag, in der La Défense Arena. Das ist ein normalerweise für Rugby-Spiele und andere Sportveranstaltungen bestimmter Saal zwischen dem Pariser Geschäftsviertel La Défense, wo die Banken und Konzernsitze zum Großteil angesiedelt sind.
Da ist er nah dran, ja.
Die Räumlichkeiten fassen 30.000 bis 40.000 Sitzplätze. Also bei Spielen eher 30.000, bei anderen Veranstaltungen gehen bis zu 40.000 rein. Die waren aber zum Teil leer. Das haben die Fernsehbilder so nicht gezeigt, aber es gibt Twitter-Meldungen von Journalisten, etwa Michel Soudé, Journalist, der früher bei Le Monde arbeitete und jetzt eher bei linken Medien, der vor Ort war, die zum Teil leere ganze Sitze, nicht nur Reihen, sondern ganze Abteilungen, ganze Teile des Saals, die völlig leer waren, zeigten. Also es waren nicht so viele Leute dort, wie in den Saal passen. Bei dieser Veranstaltung deklinierte Macron nochmals sein Programm durch. Er ließ am 17. März tatsächlich ein Minimalprogramm vorstellen, weil ohne Programm kann man ja nicht in eine Wahl ziehen. Wobei er tatsächlich in dem Wahlprogramm mehrere Sachen deutlich nach vorne rückte, die eher Wähler und Wählerinnen abschrecken können als anziehen, außer in den besser situierten Kreisen, etwa beim Rententhema. Es gab ja einen Versuch einer Rentenreform in Anführungszeichen, Reform natürlich im regressiven Sinne, wie unter allen Regierungen der vergangenen Periode. In seiner Amtszeit, diese Reform kam nicht zustande, weil nicht wegen der Streiks, die auch massiv sich dagegen richteten im Winter 2019-20, die gewerkschaftliche Seite hätte sich aber nicht durchsetzen können, weil die Streiks waren real in der Schlussphase am Abbröckeln, aber es kam dann die Corona-Pandemie dazwischen. Das heißt, durch den Beginn der Pandemie.
Ja, ja, was hat er jetzt tun? Was will er nun machen? Ja,
was er ankündigt, ist schlimmer sogar, weil die damalige Reform 2019-20 hätte ein Mindesteintrittsalter, ein gesetzliches Eintrittsalter von 64 vorgesehen. Jetzt kündigt er 65 an, also noch drüber. Das bedeutet auch nicht, dass alle dann mit 65 in Rente gingen, sondern das bedeutet, wer vor 65 in Rente ging, wenn das gesetzliche Alter wäre, muss mit Strafabzügen rechnen. Das heißt, darf gar nicht ohne finanzielle Strafen in Rente. Also er sagt da noch, auf dem Verhandlungswege kann man dann bestimmte besonders hart arbeitende, körperlich hart arbeitende Berufsgruppen aufnehmen. Das wäre dann Verhandlungssache. Mhm. Der Rest bleibt wolkig, weil es gibt ja zwei Parameter mindestens, zwei Stellschrauben. Das eine ist das Alter, da trifft er eine Ankündigung und die übertrifft noch die Reformpläne von 2019.
Ja, fast deutsche Verhältnisse.
Ja, weil dazu kämen die Beitragsjahre, das sind derzeit 42,5, aber das könnte angehoben werden, etwa auf 44. Das heißt, das ist keine Ankündigung einer Verbesserung. Er tat noch zwei andere Ankündigungen. Die eine wurde inzwischen wieder relativiert, aber in einer Weise, dass man gar nicht mehr weiß, was nun eigentlich Sache ist. Er kündigte an, dass Bezieherin der französischen Sozialhilfe, also des RSA, künftig 15 bis 20 Wochenstunden gemeinnützige Arbeit oder andere Arbeitsstunden leisten sollten, als Gegenleistung für die Sozialhilfe, die ja bislang zwar unter Einkommensbedingungen gestellt wurde, also dass kein Einkommen da sein durfte, aber die nicht an Pflichten gebunden war, sondern die ein Rechtsanspruch war. Zuletzt kündigte Macron allerdings an, um das zu relativieren, weil es negative Auswirkungen der öffentlichen Meinung hat. Er sagte, nein, nein, ich bin nicht für Sklaverei. So waren seine Worte. Die Arbeitsstunden werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn entlohnt werden. Das klingt dann allerdings nicht mehr nach Gegenleistung, sondern nach einer Vermittlung in Teilzeitarbeitsplätze und einer Kombination aus Teilzeitarbeit und Sozialhilfe, die damit kombiniert wird. Das heißt, die Ankündigungen sind ein bisschen fluktuierend und ein bisschen schwankend. Die letzte Ankündigung betraf eine differenzierte Entlohnung für Lehrkräfte. Das bedeutet, dass man die in Frankreich der geringen, bei ungefähr der Hälfte der Lehrergehälter in Deutschland liegenden Lehrkräfte sollen dann besser bezahlt werden, wenn sie zusätzliche Pflichten übernehmen, zusätzliche Aufgaben. Er sagte, warum sollte man Anstrengungen treffen für Lehrkräfte, die dann eben nicht die derzeitigen Aufgaben steigern. Da hat er das inzwischen auch relativiert und versucht, den Lehrern, Lehrerinnen ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren und positivere Ankündigungen zu treffen, weil auch das in der öffentlichen Meinung nicht sehr gut ankam.
Ihr erster Kommentar zur Abschiebung von Ihrem Mandanten Mohamed Tunç.
Ja, der Fall ist sicherlich ein Skandal. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir mit dem Justizministerium also eine Vereinbarung getroffen hatten, der auf einen Vergleichsvorschlag von mir fußte, dass Herr Tunç freiwillig in einen Drittstaat ausreist, eben nicht in die Türkei, wo er mit Folter und Tod bedroht ist. Diese Vereinbarung wurde geschlossen. Daraufhin haben wir uns bemüht, dass Herr Tunç dann einen Pass bekommt, denn der ist Voraussetzung dafür aus dem türkischen Generalkonsulat. Das hat man zunächst verhindert. Man hat ihn dort nicht vorgelassen. Dann haben wir, oder ich über meine Anwaltskanzlei Dr. Gröger, interveniert. Dann hat man ihn hingebracht und mit Mal ging es dann doch. Und dann hat er dort einen entsprechenden Pass beantragt und dieser Pass wäre ihm jetzt in der nächsten Zeit zugestellt worden. Dann hätte man diese Vereinbarung mit dem Justizministerium dann erfüllen können und er wäre ausgereist. Wir hatten sogar angeboten, eine Kaution zu stellen, dass er eben die Möglichkeit hat, sich vorher hier zu verabschieden und dass er dann ausreisen kann in den Drittstaat. Alles wurde vorbereitet, alles war völlig seriös. Bloß das Justizministerium hat sich offensichtlich, zu meinem völligen Erschrecken, hatte ich heute Nacht, das war irgendwie um 1 oder 2, ich könnte auf meinem Handy nachgucken, einen Anruf, dass er also im Schlaf sozusagen von mehreren Justizvollzugsbeamten dann überfallen worden ist, in Handschellen genommen worden ist. Und seitdem verliert sich dann unsere Spur, außer wir wissen jetzt, dass er heute wohl in Frankfurt tatsächlich abgeschoben worden ist, ohne dass es mir möglich war, nochmal vorher zu ihm Kontakt zu haben. Der Mann hatte Corona. Der Mann ist mit Corona abgeschoben worden. Also ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos über eine grüne Landesregierung, die einen grünen Ministerpräsidenten hat, die politisch aktive Kurden in die Türkei abschiebt, wo wir noch in der letzten Woche ruft mich die Polizei an und die Staatsanwaltschaft lässt ermitteln wegen seiner Bedrohungslage in der Türkei. Und die Ermittlungen waren nicht abgeschlossen. Das ist ein Skandal. Es ist ein Skandal, und wenn dem Mann etwas passiert, klebt an den Händen der Regierung Blut. Das muss man mal in aller Klarheit sagen. Es ist ein wirklicher Skandal. Man hätte das völlig seriös lösen können, aber wenn sich ein Ministerium nicht an Verabredungen hält, dann an wem soll man denn dann noch vertrauen? Wenn man der Landesregierung nicht mehr Vertrauen schenken kann, eine Landesregierung, die ich nochmal sage, die im Prinzip ihre eigenen Grundsätze verrät, eine grüne Landesregierung muss sich doch daran messen, dass sie sich für Menschenrechte einsetzt, für Rechtsstaatlichkeit einsetzt, für Fairness einsetzt. Ja, ich bitte Sie, was ist denn hier erkennbar? Wir haben, und das ist ja nicht nur so, dass es eine Erfindung von mir ist, da war ein grüner Abgeordneter, Landtagsabgeordneter, der daran beteiligt war, den ich ausdrücklich positiv erwähnen möchte, der sich sehr darum bemüht hat. Ja, die anderen grünen, großen Grünen, die da eingeschaltet worden sind, haben alle von Frau Roth bis auch, haben alle den Kopf eingezogen. Nicht? Der hat sich wirklich bemüht, aber dann wird sich an eine Vereinbarung, die ein Landtagsabgeordneter auf meinen Vorschlag hin tatsächlich so als Kompromiss aussendet, daran hält sich die Landesregierung nicht. Das ist ein Skandal. Ich bin wirklich schockiert.
Heißt, die Zeit hat nicht gereicht, um eine mögliche Ausreise in einen sogenannten Drittstaat zu organisieren. Und jetzt kam die Abschiebung davor.
Also natürlich hätte das gereicht, wissen Sie, wenn wir einen Vergleich schließen. Und wir sind, der Herr Oberhäuser und ich sind seriöse Anwälte. Wir machen unser Geschäft schon länger und wir machen kein Hokuspokus. Und ich bin dabei, dass wir alles eingesetzt haben, damit Herr Tunç dieser Gefahr, der er jetzt in der Türkei ausgesetzt ist, dass er der Gefahr nicht begegnen muss. Sie müssen sich mal vorstellen, als er beim türkischen Generalkonsulat vorgestellt wurde, hat man ihm gleich gesagt, ja, hier, du musst jetzt in der Türkei Kriegsdienst oder Wehrdienst machen und musst gleich auf deine türkischen Brüder schießen. Das ist das Erste, was man ihm gesagt hat. Ich meine, Entschuldigung, das ist ja nicht nachvollziehbar, dass man jemanden in eine solche Situation bringt. Na, kurzum, jeder weiß, dass ein Pass nicht von heute auf morgen geht. Wenn wir eine solche Vereinbarung treffen, muss doch dem Herrn Tunç die Möglichkeit gegeben werden, diesen Pass zu beantragen. Dem hat man sich verschlossen. Man hat ihn nicht ins türkische Generalkonsulat gelassen. Erst als ich interveniert habe, habe ich gesagt, wir haben einen Vergleich geschlossen. Jetzt muss man ihm aber auch die Möglichkeit geben, diesen Vergleich umzusetzen. Und als ich da mehrfach interveniert habe, hat man dann tatsächlich ihn dorthin geleitet. Dadurch hat man natürlich wesentlich Zeit verloren. Aber man weiß auch, und das weiß auch die Landesregierung, wenn sie den Fall seriös begleitet hat, man weiß, dass das türkische Generalkonsulat diesen Pass ausstellen wollte und dass er in nächster Zeit dann da gewesen wäre. Also jetzt sitzt der Mann da, wie Sie selber sagen, 3 Monate und jetzt soll es auf ein paar Tage ankommen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe es wirklich nicht und ich halte es wirklich für einen Skandal.
Zu Ihren Ausführungen muss man vielleicht auch noch sagen, dass der deutsche NATO-Partner Türkei auch in den letzten Tagen von der deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet immer wieder kurdische Gebiete angreift und es gibt dort auch immer wieder zivile Opfer und Mohamed Tunç droht nun offenbar die zwangsweise Rekrutierung für...
Wenn er nicht sogar ganz verschwindet. Also viele der kurdischen Aktivisten sagen, also es ist sehr wahrscheinlich, dass er komplett von der Bildfläche verschwindet und wir nie wieder von ihm hören werden. Das sind alles Varianten, die wir wissen, dass sie passieren. Das sind alles Varianten, die wir in Deutschland mit unserem rechtsstaatlichen Verständnis nicht akzeptieren können. Und ich warne nur vor einer Geschichte. Wir haben es jetzt im Verhältnis zu Russland gesehen. Wenn wir Kompromisse auf der Menschenrechtsebene machen, die faul sind, wenn wir uns auf solche Sachen einlassen, dann wird es uns irgendwann einholen. Und diese Großzügigkeit, die wir dort gegenüber solchen Ländern, auch gegenüber der Türkei haben, die wird uns eines Tages wieder einholen. Und es kommt uns in ganz anderer Form, ich weiß nicht in welcher, aber ich weiß es, es kommt in der Geschichte, werden solche Sachen immer bestraft. Und wir sind in unserer Russlandpolitik bestraft worden. Wir werden aber auch und sind auch schon in unserer Türkeipolitik bestraft worden. ich verstehe diese Art von Politik nicht. Ich verstehe zwar, dass die Türkei ein zentraler und wichtiger Partner in der NATO ist, aber das hat doch nichts mit dem Herrn Tunç zu tun, dass man ihn dieser Gefahr aussetzt. Das sind Einzelschicksale und bei uns steht die Menschenwürde an erster Stelle, Artikel 1 des Grundgesetzes. Danach hat sich auch unsere Politik auszurichten.
Sie haben es gesagt, es gab wohl sogar hier jetzt noch Ermittlungen wegen der Bedrohungslage gegenüber Muhammed Tunç. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen? Wie sah diese Bedrohung aus?
Also man hat, mir liegt es jedenfalls vor, ich habe nur die Akte gerade nicht aufgeschlagen, dass er eine ganz konkrete Bedrohungslage hatte. Er wurde ja, das habe ich der Polizei oder dem zuständigen Polizisten auch mitgeteilt, er wurde ja kurz bevor er dann in Abschiebungshaft genommen wurde, angegriffen, hatte eine Platzwunde auf dem Kopf von türkischen Aktivisten. Und die haben ihm gesagt, als dann bekannt wurde, dass er in Abschiebungshaft ist, hat man dann geschrieben, wir warten auf dich in der Türkei. Ja? So, man weiß, dass die dieses Netzwerk haben, weil er Tunç politisch aktiv geworden ist und sich gegen die Verfolgung der Kurden gestellt hat. Und man weiß das. Und jetzt auf Instagram gibt es jede Menge Bedrohungen in türkischer Sprache, die wir übersetzt haben und die ich verbunden mit einem Strafantrag an die Staatsanwaltschaft Ulm geschickt habe. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat die Sache weitergeleitet an die Staatsanwaltschaft in Pforzheim. Und dort hat man dann die Ermittlungen aufgenommen und hat, so hat mir der Polizist gesagt, das Regierungspräsidium Karlsruhe darum gebeten, die Abschiebung auszusetzen, bis dieser Fall zu Ende ermittelt ist. Denn die Übersetzungen der Polizei haben genauso wie unsere Übersetzungen eine Bedrohungslage ergeben. Das hat aber niemanden mehr gekümmert. Das verstehe ich nicht. Wir haben eine nicht abgeschlossene Ermittlung bezüglich einer Bedrohungslage, und zwar mit Leib und Leben, in der Türkei öffentlich gemacht, für jeden zugänglich, so auch der Staatsanwaltschaft zugänglich gemacht, und trotzdem wird abgeschoben. Also völlig unbegreifliche Zustände. Mit Rechtsstaat hat das wenig zu tun. Ich glaube, dass die Landesregierung den Fall Tunç auf diese Weise loshaben will, weil die wissen, jetzt gibt es vielleicht noch einen kurzen Medienaufschrei und dann ist die Sache erledigt und die haben diesen Fall weg. Das ist eine menschenverachtende Politik und eine menschenverachtende Umgang mit individuellen Schicksalen.
Abschließend noch eine Frage. Haben Sie noch irgendeine Hoffnung, dass Muhammed Tunç wieder heil zurückkehrt aus der Türkei?
Also er wird nicht zurückkehren, weil man ihn nicht reinlassen wird. Er hat in der Abschiebungsverfügung ist eine Sperrfrist von mehreren Jahren, dass er die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr betreten darf. Aber davon abgesehen habe ich natürlich Angst. Und ich, wie gesagt, bin heute Nacht um 1:30 oder 2 Uhr nachts, bin mit meinem Handy immer erreichbar für meine Mandanten, also nachts angerufen worden und bin darüber in Kenntnis gesetzt worden. Und seitdem habe ich einiges probiert, in Erfahrung zu bringen oder das auch noch zu stoppen. Das war mir leider nicht möglich. Ich bin nirgendwo hin dran gekommen. Natürlich habe ich Angst und ich habe auch gestern noch, also mit Herrn Tunç ausführlich gesprochen, mehrfach. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder miteinander telefoniert, weil ich natürlich auch nicht nur Anwalt bin, sondern weil ich auch ein Ohr für das menschliche Schicksal habe, was dahinter steht. Und dessen muss man sich immer gewiss werden, in welche Gefahr wir Menschen entlassen, wenn wir in solche Länder wie die Türkei ausliefern. Das ist sehr bedauerlich und ich habe sehr viel Angst und mir tut auch die Familie sehr leid, der Freundeskreis, die Frau, alle tun mir sehr leid, weil sie natürlich sehr darunter leiden, unter der Ungewissheit, was jetzt mit Herrn Tunç passiert. Vielleicht haben wir Glück, das wünsche ich uns allen, dass es nicht so schlimm kommt, wie wir es erwarten. Aber die Realitäten oder die berechtigten Erwartungen sind leider andere. Aber ich hoffe, wir haben Glück und sehen Herrn Tunç gesund und munter wieder. Vielleicht dann in einem anderen Land, aber ich hoffe, er wird es überleben.
Das sagt Detlef Kröger, der Rechtsanwalt von Muhammed Tunç. Der kurdische Aktivist Muhammed Tunç wurde nach 3 Monaten in Abschiebehaft Pforzheim am heutigen Donnerstag, den 7. April, von Frankfurt aus per Flugzeug in die Türkei abgeschoben worden. Und das, obwohl es eine Zusage ursprünglich vom Justizministerium gegeben hat, dass Mohamed Tunç in ein Drittland ausreisen darf. Die Abschiebung kam zuvor.
Ich hätte aber noch mal gerne gefragt, was denn ist, wenn die Marie Le Pen gewinnen sollte. Sie hat ja in letzter Zeit viele Kreide gefressen. Aber was würde es bedeuten trotzdem?
Dann wird sie sich mit Wladimir Putin über artgerechte Lagerhalte Oppositionelle unterhalten können. Scherz beiseite, wobei halben Scherz beiseite. Das würde natürlich bedeuten, dass es eine Krise in der Europäischen Union auslösen würde, auch wenn Marine Le Pen im Unterschied zu 2017 vollständig auf die Forderung nach EU-Austritt verzichtet hat. Sie würde aber trotzdem sich natürlich nicht an bestimmte EU-Regeln halten. Weder an die, die wir auch kritisieren würden, etwa zu Eingriffen in den Haushalt und Beschränkungen in der Wirtschaftspolitik zur Bewahrung der Besitzfreiheit der Unternehmen, noch an andere, etwa rechtsstaatliche Regeln, ähnlich wie Polen und Ungarn. Die EU hat ja gerade ein Verfahren wegen Rechtsstaatsverstößen gegen Ungarn eingeleitet. Da würde sicherlich Ungarn Unterstützung innerhalb der EU bekommen. Marine Le Pen hat angekündigt, dass eines ihrer ersten Vorhaben, bei dem sie relativ deutlich wird, auch wenn sie sonst tatsächlich sehr viel Kreide fraß, ein Referendum über ein neues Einwanderungsgesetz wäre. Und da steht unter anderem drin, dass sie sich nicht oder dass Frankreich sich nicht weiterhin an die Europäische Menschenrechtskonvention halten wird, sondern sich von ihr entbinden wird. Da geht es unter anderem um den Artikel 8, der das Recht auf Zusammenleben in der Familie garantiert. Da geht es um die Aussetzung der Familie, des Rechts auf Familienzusammenführung. Natürlich, die Europäische Menschenrechtskonvention hat nun nichts mit der Europäischen Union zu tun. Da muss ich meine Studierenden immer wieder korrigieren. Die ERMK ist kein Instrument der Europäischen Union, sondern des Europarats, der wesentlich weiter gefasst ist. Da sitzen unter anderem Russland und die Türkei drin, was es nicht bedeutet, dass es großartige Rechtsstaaten wären. Aber das würde natürlich trotzdem auch innerhalb der EU eben unter Verweis auf die Imperative der Rechtsstaatlichkeit, die auch in den EU-Verträgen stehen, etwa Teil der Helsinki-Richtlinien für die Aufnahme neuer Mitgliedsländer sind. Das würde natürlich auch da tatsächlich eine Krise auslösen. Und es würde mutmaßlich nicht in den ersten Wochen, nicht so lange die derzeitige Phase des Ukraine-Konflikts dauert, aber längerfristig eine Annäherung an Wladimir Putins Russland tatsächlich bedeuten. 2017 war Marine Le Pen sehr deutlich, weil sie damals einerseits Donald Trump unterstützt als Amtsinhaber in den USA. Der ist nun nicht mehr im Amt, der ist weg. Gut, 2024 wird man sehen, wie es da weitergeht. Sie unterstrich damals ebenso überdeutlich, dass sie Wladimir Putin als großen geostrategischen Verbündeten betrachtet. Sie ließ sich damals im Wahlkampf mit ihm fotografieren. Sie wurde damals bei drei Staatschefs empfangen: Wladimir Putin, dem tschadischen Diktator Idriss Deby Itno, der ist mittlerweile tot, seit April 2021, und dem machtlosen libanesischen Staatspräsidenten, also der Staatspräsident im Libanon hat nicht sehr viel Macht, Michel Aoun. Dieses Jahr wollte sie sogar mit dem Foto von 2017 in den Wahlkampf ziehen. Die Broschüren waren gedruckt. Die wurden dann eingestampft, weil nach dem 24. Februar, also der Beginn des Aggressionskriegs gegen die Ukraine, war das nicht mehr sehr opportun. Sie sagte aber auch explizit diese Woche, dass wenn der Ukraine-Krieg vorbei sei, Wladimir Putin wieder, dass er erneut ein Verbündeter werden könnte. Also sie stellt da immer in den Vordergrund, dass Russland angeblich jedenfalls in Syrien die Dschihadisten bekämpfe. Die bekämpfen eben dort nicht nur die Dschihadisten, sondern die massakrieren dort eifrig an der Seite des amtierenden Regimes von Bashar al-Assad. Aber sie stellt es so dar, dass Russland dort einen segensreichen Kampf gegen den IS und andere dschihadistische Gruppierungen führe. Und sie sagte, wofür sie jetzt wieder angegriffen wird, zu Wochenanfang, dass also nach dem Ukraine-Krieg das wieder ein Verbündeter werden könne. Also da wäre durchaus eventuell mit Annäherungen zu rechnen. Das kann natürlich alles Widersprüchen ausgesetzt sein, weil ihre Verbündeten in Polen und Ungarn ja jetzt eher, zumindest in Polen, in Ungarn ist anders. Viktor Orban spielt eine eher doppelbürdige Politik gegenüber Putin, aber in Polen sind die eher auf einen antirussischen Kurs inzwischen eingeschwenkt, ihre Verbündeten. Aber auch das ist natürlich derzeit konjunkturell stark durch den Ukraine-Krieg beeinflusst und danach könnten da die Karten neu gemischt werden. Also tendenziell besteht jedenfalls eine Anziehung hin zu Moskau, also dem dort amtierenden Regime, und eher eine Entfernung von Brüssel.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 7. April 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.